Radio 1.
Die Band Depeche Mode startete 1980 ihre weltweite Erfolgsgeschichte. Mit Deutschland bzw. ihren Fans hier verbindet die Briten seit jeher ein ganz besonderes Band. Sascha Lange und Dennis Burmeister haben unter dem Titel Depeche Mode Live im Oktober ein inzwischen zweites Buch über die Zeitreise der Band durch mehr als 40 Jahre bewegte Bandgeschichte veröffentlicht. Und dazu sind sie heute Abend meine Gäste. Herzlich willkommen, Dennis Burmeister und Sascha Lange.
Hallo. Guten Abend, Dankeschön.
Ich freue mich sehr. Wir müssen vielleicht mal so anfangen. Ich unterstelle, wenn man derart aufwendige Werke und gleich mehrere zu einer Band macht, dann seid ihr einfach beide sicherlich Fans. Wann hat eure jeweilige Liebe oder wie kamt ihr zu Depeche Mode und warum seid ihr Fans der Band?
Also ich bin seit 1984 Fan. Das hatte damit zu tun, dass bis dato war in meiner Schulklasse, hat man so Winnetou und Old Shatterhand auf dem Pausenhof gespielt und dann haben alle 84 die Formel 1 Musiksendung aus dem Westfernsehen geguckt und dann wurden plötzlich Lieblingsbands wichtig und jeder sollte sich eine Lieblingsband raussuchen und da bin ich zu Depeche Mode gekommen.
Was hat die für dich besser gemacht als die anderen Bands?
Sie sahen einfach unfassbar geil stylisch aus.
Oder? Ja.
Und natürlich hatten sie auch eine wirklich tolle Musik gemacht mit diesen ganzen Sample-Sounds. Das war ja damals alles sehr frisch und noch nie zuvor gehört. Und die hatten einfach ein gutes Gesamtpaket und hatten, die Musik hat mich einfach gecatcht, wie man so schön sagt.
Dennis, wie war es bei dir?
Na, ich hatte zwei Aha-Erlebnisse 86. Das war einmal...
Aha-Erlebnisse mit Depeche Mode,
ist ja auch schön. Also okay. Bei Rollis Popshow, die Sendung mit dem Schimpansen von Otto Waalkes, da lief der Clip zu Question of Time, der hat mich einfach geplättet. Und dann habe ich 87, muss das gewesen sein, da habe ich zwei Kassetten geklaut in der Stadtbibliothek. Einmal von Elvis Presley, wo er Teddybär gesungen hat und das andere war halt die Greatest Hits von Amiga. So, und die war natürlich wesentlich interessanter.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt habt ihr sicherlich, die Bücher sind beide großformatig, vielseitig und da steckt viel, viel Arbeit drin. Aber natürlich ist das nicht euer Hauptberuf. Also ihr macht andere Dinge und das muss man vielleicht auch mal so ein bisschen vorweg schicken, damit man zusortieren kann, wie ihr euch vielleicht die Arbeit aufgeteilt habt und wie aus welchen Bereichen ihr sicherlich euch auch der Band aus unterschiedlichen Ecken nähert. Also Dennis ist Grafikdesigner, DJ, Veranstalter und du hast eine der größten Depeche Mode Sammlungen überhaupt zusammengetragen, ne?
Ja, das sagt man mir nach.
Was heißt das?
Das ist so.
Wie viele Räume nimmt das denn zu Hause so ein?
Naja, also ich habe ja kein Kinderzimmer mehr. Also die Leute stellen sich immer vor, ich habe irgendwelche Devotionalien an der Wand. Das ist nicht so. Also meine Sammlung findet tatsächlich in Kisten statt. Und jedes Mal, wenn ich mich an meiner Macke ergötzen möchte, hole ich mal eine Kiste raus. So, also ich habe das nicht irgendwie in Regalen, irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin da anders als andere, glaube ich.
Okay. Aber wie kannst du es in Kisten ermessen? Von wie vielen reden wir?
Naja, ich sammle ja auch anders als andere. Also andere, die haben Schwerpunkte, die sammeln Platten oder andere sammeln Poster, andere fahren nur auf Konzerte und haben gar nichts zu Hause. Und ich hatte immer die Macke, dass ich alles gesammelt habe. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe bestimmt 40, 50 Ordner mit irgendwelchen Schriftstücken, Presse damals. Also ich habe alles gesammelt, so Presseschreiben von der Plattenfirma, Zeitungsartikel.
Du hattest irgendwann mal gesagt, dass es etwa so 10.000 Exponate sind, 3.500 Tonträger.
Ja, ich glaube mehr.
Okay. Und Sascha, nur der Vollständigkeit halber, Autor, Historiker, Musiker und du bist Historiker mit Schwerpunktthema Jugendkulturen, ne?
Genau, ja.
Also, da kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wie habt ihr euch gefunden? Woher kennt ihr euch?
Das war ein magischer Augenblick im Sommer 2008. Hatte ich mit einem Freund die völlig utopische Idee, einen Dokumentarfilm über das Depeche Mode-Konzert in Ost-Berlin zu machen. Mhm. Und da hatten wir Kontakt mit Anna Haffmanns. Das war die damalige Mute-Managerin für Deutschland. Und da waren wir mit ihr verabredet zu einem Gespräch dort bei Mute Records in Kreuzberg und da war Dennis mit dabei und da lernten wir Dennis kennen. Sie hat uns da sozusagen bekannt gemacht und dann hörte ich davon, dass Dennis diese große Sammlung hat und dann haben wir immer mal geschwatzt, ach, irgendwie so ein Buch wäre ja irgendwie schön und dann 2013 hat es dann mit Depeche Mode Monument geklappt, mit dem ersten großen Wälzer, den wir gemacht haben.
Okay, also die Fans werden es natürlich wissen, Mute ist das legendäre Plattenlabel, bei dem Depeche Mode unter Vertrag sind und die haben natürlich Büros in allen möglichen Ländern, in denen unter anderem die Depeche Mode Platten auch erscheinen. Anna Haffmanns war da zuständig für alle möglichen PR- und Marketinggeschichten und eben die Depeche Modes zuständige Frau für Deutschland, könnte man sagen. Es gibt ja, wie ich schon gesagt habe, von euch auch den Bestseller Depeche Mode Monument. Der gilt inzwischen als Fanbibel. Jetzt, was findet sich im neuen Buch, für das im vorherigen kein Platz war? Wie würdet ihr sagen? Weil ich habe gedacht, so ganz auf live beschränkt ist es ja nicht, wie der Titel so sagt. Es erzählt auch vieles von der Bandgeschichte. Wie würdet ihr die beiden thematisch unterscheiden?
Also der Vollständigkeit halber muss ich sagen, wir haben insgesamt 3 Bücher über Depeche Mode gemacht. Mhm. Depeche Mode Monument 2013 war der Gedanke in der Werkschau. Wir wollten mal anhand des Back-Kataloges, also die veröffentlichten Platten, LPs, Singles, Maxis, die Bandgeschichte nacherzählen. Das war uns wichtig. Und dann haben wir auch ein kleines bisschen von der Fankultur erzählt. So im Osten und auch so in anderen Ländern, wie der erste Depeche Mode Information Service 1981 noch von den Freundinnen der Band gegründet wurde und so diese Geschichten. Und danach haben wir festgestellt, dass wir zwar ein dickes Buch gemacht haben, aber wir haben immer noch viel zu viele Geschichten auf Lager. Deswegen haben wir dann 2018 Behind the Wall, die Depeche Mode Fankultur in der DDR veröffentlicht. Das ist etwas kleiner geworden, das Buch, wo wir uns also mit dieser besonderen Fanliebe hinter dem Eisernen Vorhang beschäftigt haben. Und dann haben wir aber immer noch so viele Fotos und Bilder und Geschichten gehabt. Und dann haben wir uns 2019 zusammengesetzt und haben überlegt, lass uns doch die Bandgeschichte mal anhand der Konzerte erzählen. Denn die Depeche Mode bestehen ja aus zwei großen Säulen ihres Schaffens, einmal die LPs, die Studioarbeit, ausgefeilte, gefrickelte Sachen und dann diese unvergleichlichen Live-Konzerte. Und diesen Live-Konzerten wollten wir eben nochmal ein Denkmal setzen, von den allerersten 1980 bis 2023.
Okay, und Sascha, hast du dich dann für die Recherchen, stelle ich mir das so vor, dass du dich zusammen mit Dennis in seine Sammlung auch schmeißt oder habt ihr eine völlig andere Arbeitsteilung? Wie arbeitet ihr an den jeweiligen Büchern?
Ja, ich arbeite tagsüber und Dennis arbeitet nachts.
Oh, ein 24-Stunden-Projekt.
Also. Das ist wirklich ein 24-Stunden-Projekt. Also jetzt für Depeche Mode Live war das ein bisschen schwierig, weil da kam Corona. Mhm. Deswegen, also 2020, als ich dann die Texte geschrieben habe, habe ich das alleine gemacht. Wir hatten dann natürlich immer einen Austausch gehabt, hatten dann auch gerade was so diese, mittlerweile gibt es ja auch schon sehr viele Sachen, die online sind, also Online-Datenbanken, dann auch so die offiziellen Hefte von dem Depeche Mode Fanclub aus den 90er Jahren, diese Magazine. Und da findet man schon eine ganze Menge Sachen. Aber es war eigentlich so, dass ich zum Großteil die Texte gemacht habe. Wir haben Interviews geführt mit verschiedenen Leuten, das haben wir teilweise zusammen gemacht. Peter Illmann haben wir zusammen interviewt, Markus Kafka, Carsten Jahnke aus Hamburg.
Also diese Zeitzeugen, das war halt auch ein wesentlicher Beweggrund für uns. Wir haben ja beim Monument schon ziemlich viele Interviews gehabt. Olaf Zimmermann, Radio 1, von dem ich eigentlich Fan bin, aus dem Osten raus schon für seine Elektroniksendung. Daniel Miller war mit drin, der Depeche Mode entdeckt hat quasi, also die Vaterfigur.
Chef von Mute Records,
genau, ja. Anne Haffmanns und uns ist aufgefallen, also das ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil es gibt nicht mehr so viele, also Carsten Jahnke ist ja ein betagter Mann, das weiß er, aber so die Leute noch zu finden, die damals tatsächlich irgendwie an den Stellschrauben, das war ja ein ganz anderes Business, als es heute ist. So, ne, heute drückst du 3 Knöpfe, früher musstest du halt ein finanzielles Risiko eingehen und ein Ding am Kopf haben, um solche Bands überhaupt aus England nach Deutschland zu holen. Das ist halt, das hat sich alles ein bisschen gedreht so.
Ja, das stimmt. Aber früher war das ganze Business war sowohl auch überschaubarer als auch, ich habe, glaube ich, meine alten frühen Depeche Mode Konzertkarten rausgeholt. Die sind ja noch so wirklich hübsch mit dem Artwork und so Gedöns im Vergleich zu heute. Ich habe für ein Depeche Mode Konzert mal 18 Mark bezahlt. Das waren noch Zeiten, ja, da träumen die Fans heute wahrscheinlich von. So, wir schmeißen an dieser Stelle mal ein bisschen Depeche Mode Musik, wie könnte es anders sein, rein und haben uns, damit wir mehr Zeit zum Quatschen haben, aus rein ökonomischen Gründen für Suffer Well entschieden. Das ist nämlich der kürzeste Depeche Mode Song in unserer Library. Suffer Well, Depeche Mode. Ja, ich hoffe, Sie leiden nicht, dass wir gerade diesen Song ausgewählt haben. Aber wie gesagt, ökonomische Überlegungen standen dem zugrunde, weil, ich lasse die Katze schon mal aus dem Sack, wir beenden das Gespräch mit Dennis Burmeister und Sascha Lange über das neue Depeche Mode live betitelte Buch von den beiden mit einer Live-Version von einem Depeche Mode Song. Und die sind ja bekanntlich nicht ganz so kurz. Ich musste ein bisschen Zeit irgendwo herkriegen. So, zurück zu euch beiden. Depeche Mode haben ja wirklich diehard eingeschworene Fans. Also ich weiß gar nicht, wie viele andere Bands es gibt, die gerade in Deutschland so eine krass treue Fangemeinde haben. Und da wird ja wirklich gesammelt, was das Zeug hält. Ich spreche da aus berufenem Mund. Ich war als Teenagerin da auch schwerst engagiert. Wie habt ihr es geschafft, schon wieder bislang unveröffentlichtes Material, was vorher noch keiner öffentlich gesehen hat, aufzutreiben? Wie viel Arbeit macht das? Oder ist das im Fall von Depeche Mode eben ganz einfach, weil es so viele Sammler gibt?
Na, das größte Problem war halt, die Urheber rauszubekommen. Also man sammelt halt über die Jahre, also auch schon vor dem digitalen Zeitalter. Und dann hat man halt Material im Archiv und dann versucht man über Recherche Urheber rauszufinden. Und dann fällt einem ganz schnell auf, krass, die Fotos sind eigentlich ziemlich unbekannt. Wir haben ein Foto drin von Martin Gore aus dem Deutschen Museum 84. Von dem Konzert gibt's nicht ein Foto. Mhm. So, und das ist eigentlich absurd. Aber das stellt man dann fest, wenn man an so einem Buch arbeitet. Und das ist halt auch ziemlich zeitintensiv, ne? Also so Fotos sichten. Wir haben ganz viele Fotos auch restauriert, digital. Also die sind nicht so, wie wir sie im Archiv haben, sondern nochmal aufgefrischt und so. Wir haben uns da richtig Mühe gegeben.
Es wird so sein, dass richtig krasse Fans da vielleicht, denen geht's dann so ein bisschen wie mir. Also ich bin aus einem ganz harten Fangeschäft raus, aber ich sag mal so aus den frühen 80ern oder Mitte 80er sind da Fotos drin, die ich in Abzügen selber auch habe, weil die wurden früher ganz, ganz krass über den Fanclub irgendwie per Brieffreundschaften getauscht.
In Westdeutschland.
So. In Westdeutschland, ja, na klar. Und ihr habt da wirklich ein unfassbares Pensum an Arbeit gestemmt. Ich habe auch schon mal ein bisschen geguckt, was Fans geschrieben haben und die loben ja wirklich zu Recht eure akkurate Chronologie und den Aufwand, mit dem ihr das gemacht habt und alles so in Vollständigkeit da irgendwie abdruckt. War das auch die größte Herausforderung für euch bei dem Projekt oder war anderes viel zeitintensiver oder schwieriger?
Ja, wir hatten schon den Anspruch, dass es ein vollständiges Buch wird oder annähernd vollständiges Buch. Und das die viele Arbeit, die wir uns mit Monument damals schon gemacht haben und dann eben auch die Sammlung von Dennis, der seit über 35 Jahren diese Sachen zusammenträgt, da war das dann im Endeffekt nicht so schwierig, weil man eben schon ein Archiv hatte und Dennis hat die Sachen ja auch sehr akkurat schon über all die Jahrzehnte katalogisiert und da eine eigene Datenbank erstellt. Und so war das letztlich dann nur ein Herausnehmen aus dem Schrank von Dingen, wo man wusste, wo man sie findet. So, aber das ist natürlich kein Projekt, was man mal innerhalb von 1-2 Jahren so über die Bühne zieht, sondern es braucht wirklich eine große Vorbereitung und dann eben auch die Schreibphase und all diese Dinge. Aber dadurch, dass wir gut vorbereitet waren, hat es dann am Ende irgendwie auch gut geklappt.
Wir hatten auch viele Unterstützer, muss man auch sagen. Also ich habe da, also aus Fankreisen, die haben eine ähnliche Macke wie ich, die kennt man schon seit Jahren und die haben natürlich geholfen, Bilder zuzuordnen, irgendeinem Datum und oder wenn man selber sich nicht sicher war, also ich bin ja kein Kandidat für Wetten, dass ich weiß auch nicht alles. So, und wenn man dann aber irgendwie Fans hat, die sich mit dem Thema auch schon seit Jahren beschäftigen, also es ist eigentlich mit viel Fan zusammengetragen worden.
Zum Mosaiksteinchen-Projekt schon genau. Ein bisschen, ne? Ihr habt da ja Sachen drin, das ist ja unfassbar. Martin Gore hat ernsthaft, ich glaube es war 1982, in zauberhaftem Deutsch, er hat auch eine Zeit lang, weil er verliebt war, in Berlin gewohnt und auch ein bisschen Deutsch gesprochen, einen Fanbrief beantwortet. 6 Seiten lang, handschriftlich. Der ist da in Teilen drin. Ich glaube, selbst die Band kann ja da drin noch Sachen entdecken, die gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Wisst ihr, was sagen die zu euren Arbeiten?
Die Band jetzt?
Mhm.
Das wissen wir nicht, weil wir noch nie mit der Band diesbezüglich direkten Kontakt hatten. Also über die Jahre haben wir immer gesehen, dass die Bandmitglieder Depeche Mode Monument immer signieren müssen, was uns immer gefreut hat. Und aber wir haben das Buch ja nicht dafür gemacht, um irgendwie vor der Band niederzuknien und ihnen sowas zu überreichen, sondern es gibt den schönen Ausspruch von Andy Fletcher, der leider im letzten Jahr verstorben ist. Der hat mal gesagt, Depeche Mode Fans wissen mehr über Depeche Mode als wir. So, 3 Fans würden jede Challenge gegen die Bandmitglieder gewinnen.
Ja, das kann gut
und das,
sein.
Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der uns auch dann so ein bisschen dazu animiert hatte, zu sagen, ja, das treiben wir jetzt auf die Spitze, eben mit einem Buch, wo wirklich alles drin steht.
Welches Interview oder Gespräch zum Buch hat euch am meisten Spaß gemacht oder am meisten überrascht? Oder welches würdet ihr ausstellen wollen?
Also bei mir war es definitiv in Hamburg, Carsten Janke und Gabi Meyer, seine rechte Hand seinerzeit.
Konzertveranstalter.
Genau, und weil das so ein krasser, es ist einfach ein krasser Typ, er ist eine Legende. Und wenn bei dem im Büro sitzt, er kommt dann rein, diese graue Eminenz ist erstmal so ein bisschen reduziert, weil er nicht weiß, wie er uns einschätzen soll. Und dann dauert er 2-3 Minuten, dann quatschen wir über Cure, über Police und dann springt er auf einmal auf und holt da irgendwelche Storys raus, hat noch irgendein Apparat aus dem Regal Regal geholt, was war das? Ein Faxgerät oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung. Und wenn du dann merkst, dass der halt irgendwie mit Feuer und Flamme, also nicht irgendwie ein Typ ist, der mit Musik nur Kohle verdienen will, sondern wirklich lebt. Also der lebt die Band, der hat Depeche Mode, Cure, Police, U2, das ist Legende. Und da habe ich, wo ich das Interview nachher gelesen habe im Buch, hatte ich auch so ein bisschen Pisse in den Augen. Ist so.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe so eine eher persönliche Einschätzungsfrage für euch zum Ende unseres wirklich schönen Gesprächs, was wir natürlich noch Stunden fortführen könnten, aber ich habe hier so leichte Zeitvorgaben. Was denkt ihr zwei, was macht die Magie der Band aus? Warum sind die Depeche Mode übrig geblieben und haben so konstant abgeliefert, sind so lange so extrem erfolgreich im Vergleich zu vielen Bands mit ähnlichen Sounds, die zur selben Zeit wie sie gestartet sind, auch in England?
Ja, das ist eine Frage, an der wir uns bis heute noch abarbeiten und keine richtige Antwort haben. Also ich glaube, die Band hat verschiedene Dinge richtig gemacht, ohne es zu dem Zeitpunkt zu wissen, dass das die richtige Entscheidung ist. Beziehungsweise die erste Entscheidung, die wissen sie, sie sind bei einem Indie-Label geblieben, bei Mute Records in den 80er Jahren, haben nicht die großen Major-Angebote angenommen und deswegen waren sie eben sehr lange in den 80ern, Anfang der 90er Jahre in so einer Familie drin, in diese Mute Family. So das war hat der Band sehr gut getan und die hatten immer so ein Gesamtpaket, was ja auch nicht geplant war. Also da gab es ja kein Marketing-Treffen, wo man gesagt hat, ihr müsst euch so anziehen, ihr müsst diese Musik machen und ihr müsst so rüberkommen, sondern das passierte so ganz zwangsläufig und das ist eben dann von dieser Fan-Community so aufgenommen worden, weil die Band eben sich sowieso wie so eine Gang dargestellt hatte und gerade für Teenager in den 80er Jahren, man wollte eben so einer Gang mitgehören und deswegen, also ich kann das von mir selber sagen, man sieht das anhand meiner kurzen Haare heute nicht mehr, aber ich hatte auch mal so eine Dave-Bürste und jeder auf der Straße hat gesehen, ich bin das fünfte Mitglied von Depeche Mode. Und so ging es Tausenden und anderen, aber Tausenden Jugendlichen, nicht nur in Ost- und Westdeutschland, sondern auch auf der Welt, die eben so, wie Depeche Mode sich angezogen haben. Und so ist man so eine große Familie geworden und die gibt es eben auch noch 40 Jahre später, ja, weil sie zu den Konzerten gehen und weil Absolut. Sie dieses Gefühl dieser Gemeinsamkeit gerne immer wieder noch zusammen feiern wollen.
Stimmt, und man hat es immer auf dem Dancefloor gesehen. Die haben alle getanzt wie Dave,
genau,
Fans von Depeche Mode. Auch die Mädels, genau, tanzt den Dave. Ja, Mann, es hat mir so viel Spaß gemacht mit euch. Was für ein großartiges Buch. Ich kann es wirklich allen Fans, allen, die es noch werden wollen oder allen, die welche kennen, nur ans Herz legen. Depeche Mode Live ist erschienen am 10. Oktober bei Aufbau bzw. Blumenbar. 424 wirklich große Seiten mit tollen Fotos und eben, wie gehört, grandiosen, niegelnagelneuen, teilweise noch nie erzählten Geschichten aus der Historie der Band. Kostet sie 60 € und wäre bestimmt ein primstes Weihnachtsgeschenk oder was für ihren Wunschzettel. Die beiden sind auch auf Lesetour und die läuft schon und geht noch bis in den Februar. Es gibt noch einen Termin für Berlin, den 4. Dezember im Pfefferberg-Theater. Da könnt ihr vielleicht, macht ihr außer Lesen, passiert da was mit Musik auch?
Ja, also man muss noch dazu sagen, also Dennis möchte nicht auf die Bühne mit. Das ist so eine One-Man-Show von mir. Es wird aus dem Buch gelesen, es werden Dinge erklärt. Das ist also auch eine popkulturelle Weiterbildungsveranstaltung. Nicht nur Werbeverkaufsveranstaltung und eine künstlerisch hochanspruchsvolle Lesung. Es gibt auch ein paar Live-Video-Schnipsel und viele Fotos. Es ist ein sehr fetziger Abend, sage ich ganz bescheiden.
Manometer, so.
So zwei Sachen noch. Berlin gibt es, glaube ich, bloß noch wie viele Tickets?
20
Tickets, also ganz wenig Tickets.
Wo wir sprechen jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht ergattern Sie noch eins, ja.
Und ich bin dabei, wenn sich zeitlich einrichtet.
Zum Signieren.
Zum Signieren und zum Fotografieren.
Exklusiv.
Und anfassen lasse ich mich auch.
Ja. Das finde ich total großartig. Ich freue mich überhaupt, dass ihr beide das möglich gemacht habt. Es war gar nicht so klar, dass ihr das heute noch einrichten könnt. Schön, dass ihr es geschafft habt.
Aber gerne.
Ich sage ganz, ganz lieben Dank an Dennis Burmeister und Sascha Lange zu ihrem wirklich tollen Depeche Mode Doppelpunkt Live betitelten Buch. Danke euch.
Vielen Dank.
Und jetzt gibt es natürlich noch einen Song, Everything Counts, in der natürlich Live-Version. Sie dürfen den Dave vor den Radiogeräten mittanzen. Ich guck mal, wen ich hier im Studio noch aktivieren kann.